Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1, jetzt ist es 17:30 und da ist das Regionaljournal.
Das Regionaljournal Zentralschweiz, da oben mit diesen Themen. In Feusisberg hört der Gemeindepräsident und wirft frustriert schon nach wenigen Monaten das Handtuch. An der Ski-WM fräsen Dominik Gysin knapp am Podest vorbei und ist gleich glücklich. In den Schulzimmern werden Handys und Kompis immer mehr Alltag und künftig braucht jedes Kind ein Gerät. An der Luzerner Fasnacht wird immer mehr reglementiert und gleich werden Geugeln wie schon immer machen, was sie wollen. Und das Wetter bleibt auch morgen sonnig und weiter mild. Im Studio ist Karin Portner. Ekla in der Ausserschweizer Gemeinde Feusisberg. Der Gemeindepräsident Josef Theiler tritt per sofort zurück und das nach nur 8 Monaten im Amt. Er will nicht mehr weiter politisieren, weil im Gemeinderat keine konstruktive Zusammenarbeit möglich sei, ist Begründung. Der Josias Glavadetscher.
Im letzten April ist der 60-jährige Josef Theiler in einer Kampfwahl zum neuen Gemeindepräsident von Feusisberg gewählt worden. Per Mitte Jahr hat er das Amt angetreten und jetzt, nach 8 Monaten, hat er schon genug. Gestern Abend hat er seine 6 Gemeinderatskollegen informiert, dass er per sofort von seinem Mandat wird zurücktreten. Ob allerdings die 6 anderen Gemeinderäte wirklich alles Kollegen gewesen sind, das ist dann doch sehr zu bezweifeln, denn der Demissionär macht saftige Vorwürfe. Im Gemeinderat herrscht eine Kultur von Misstrauen, konstruktive Arbeit sei nicht möglich, es fehle ja gegenseitigem Respekt und Achtung, es ging nicht mehr ums öffentliche Interesse und das Gemeinwohl. Die ganze Situation können gegenüber dem Wähler auf alle Fälle nicht mehr verantworten. Die heutige Zusammensetzung im Gemeinderat, das sind 2 CVP, 2 SVP, 2 FDP und der Josef Theiler selber als Präsident ist parteilos. Er war ein Quereinsteiger, der aber als Präsident von der wichtigen Korporation Wollerau durchaus Erfahrung im öffentlichen Mandat hatte und als Generalunternehmer auch Führungs- und Organisationserfahrung. Der Josef Theiler gilt auch als volksnah und ausgleichend. Dass ein Gemeindepräsident im Kanton Schweiz während der laufenden Amtszeit und per sofort seinen Rücktritt erklärt, das ist die absolute Ausnahme. Die vermögende Höfnergemeinde Feusisberg steht jetzt ohne Chef da, muss eine Übergangslösung treffen und eine Ersatzwahl für den Rest der Amtstour bis Mitte 2012 durchführen. Die Wahl wird voraussichtlich am 15. Mai stattfinden.
Der Josias Glavadetscher ist das gewesen. Der Gemeindepräsident Josef Theiler selber war nicht zu erreichen gewesen. Weitere Kurzmeldungen aus der Zentralschweiz. NEAT ist gut im Fahrplan. Der Gotthard-Basistunnel wird früher im 2016 fertig sein. Das hat heute die Alptransit Gotthard AG noch einmal gegenüber der NEAT-Aufsichtsdelegation bestätigt. Noch diesen Sommer soll mit dem Einbau der Bahntechnik von Norden her gestartet werden. Die SBB will noch diesen Frühling im Detail klären, was eine frühere Eröffnung für Auswirkungen hat. Auf einer Baustelle zu Kern sind heute 1200 Liter Diesel ausgelaufen, das weil eine hohe, schwere Rammmaschine zum Pfählen umgekippt und auf eine andere Baumaschine gefallen ist. Die Feuerwehr von Kern und die Ölwehr von Sarnen haben den grössten Teil vom Öl auffangen können. Laut dem Obaltner Amt für Umwelt sei der Schaden an der Umwelt gering, weil wir wir können oder Resten Öl mit dem Kies abtragen. In Meggen wird der Gestaltungsplan zum Golfplatz zum dritten Mal öffentlich aufgelegt. Das teilt die Gemeinde mit. Zwischen der letzten Auflage und der Abstimmung sind verschiedene Korrekturen gemacht worden. Darum wird der Gestaltungsplan jetzt noch einmal bis Ende März der Bevölkerung präsentiert. Die Einsprachen, die noch nicht erledigt sind, die bleiben. Bis im Juni soll über den Gestaltungsplan und die Umzonung koordiniert entschieden werden. Knapp am Podest vorbei und trotzdem glücklich. Die Engelbergerin Dominik Gysin ist an der Ski-WM heute bei der Superkombination auf Platz 4 gekommen. Nach der Abfahrt war die Engelbergerin auf dem 2. Rang. Sie ist zufrieden und gleich hat sie sich ein bisschen gefuchst.
Ich bin ja eigentlich mega happy, weil für mich ist das mit Abstand das beste Kombi-Resultat von meiner Karriere. Sicher auch der beste Slalom, den ich je gefahren bin. Und es war nicht so einfach mit der Piste und so, aber ja, irgendwie halt gleich viert. Aber ja, ich habe wirklich alles gegeben.
Ihre Kollegin Denise Feierabend, ebenfalls aus Engelberg, ist auf den 6. Schlussrang gekommen. Sie war nach der Abfahrt auf dem für sie hervorragenden 7. Zwischenrang, hat ja als Slalom-Spezialistin aber doch zu viel Zeit verloren. Gewonnen hat die Österreicherin Anna Fenninger. In den Schulzimmern weht ein neuer Wind, und zwar einen modernen, mit Handys und mit Computern. Da sind sich heute Fachleute und Lehrpersonen einig sind, an einer Tagung zu Galdau von der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz. Künftig hat jedes Schulkind ein eigenes Gerät in der Schultasche, sei das ein Laptop oder ein Handy, wo man damit aufs Internet kann. Wieso die Schule mit dieser Entwicklung voll mitgehen und wie das konkret aussehen könnte, Andrea Keller hat es Galdau mitgelassen.
In jedem Büro, in einem Haufen Geschäften und der Mehrheit von allen Haushalten stehen heute Computer, gibt es Handys. Die technischen Geräte gehören in der Schweiz zum Alltag, und darum, die Meinung hat heute Beat Döbeli, Professor an der PHZ, vertreten, gehören sie auch zur Schule und in die Schulzimmer.
Vor 10 Jahren, wenn man den Leuten gesagt hat, jedes Schulkind sollte vielleicht ein Laptop oder ein Handy oder irgend sowas haben, dann haben die Leute den Kopf geschüttelt. Seither ist viel gegangen. Privat sind die Geräte heute so verbreitet, dass sich die Entscheidungsträger, die Eltern, die Schule nicht mehr wegschauen können, sondern das kommt einfach. Die Kinder bringen es in die Schule, ob die Schule will oder nicht.
Die Schule käme nicht darum herum, mit Handy und Computer zu arbeiten. Und zwar wesentlich anders als bisher. Nicht einfach mit 2, 3 Computern, die im Medienecken stehen, sondern mit einem sogenannten One-to-One-Computing im Schulzimmer. Auf Deutsch mit einem Modell 1 Computer pro Kind. Wie so ein Klassenzimmer von der Zukunft könnte aussehen, das hat Henry Herper von der Universität Magdeburg in einem Workshop gezeigt. Er betreut an deutschen Grundschulen Klassen, wo alle Kinder einen Laptop haben und trotzdem aber auch noch herkömmlich lehren.
Es ist nicht das Ende der Kreidezeit, es ergänzt die Kreidetafel. Wir sind heute der Meinung, in einen Klassenraum gehört auch eine permanente Tafel.
Die alte grüne Tafel vorne im Schulzimmer habe immer noch Platz. Und auf dem Tisch, weist der Dozent darauf hin, liegen auch noch immer Schreibzeug und Bücher. Aber dort, wo es Sinn macht, setze er auf Technik. Und das sogar auch, um Ruhe ins Zimmer zu bringen.
Und die Lieblingstaste bei den Lehrern ist die Taste, hier links oben ist die, einmal Touch, und alle Rechner zeigen nur noch das Bild, schau bitte nach vorne.
Wenn die Lehrerin will, kann sie auf einen Schlag alle Computer abstellen und erst dann wieder freigeben, wenn sie fertig geredet und die Kinder eine Aufgabe zu lösen haben. Und Aufgaben gibt es mit Hilfe von einem Computer oder auch einem Handy mehr als genug, nicht nur für Mathe oder Deutsch. Armin Wirsch hat heute in einem Workshop gezeigt, dass es auch Möglichkeiten gibt für einen Musikunterricht. Für die Kleinen beispielsweise ein Klangmemory, wo das Handy verschiedene Töne abspielt. Bei den grösseren Schülern geht es dann schon darum, Noten zu lernen. Und auch da kann ein Handyprogramm helfen üben. Welche Töne da tönen, können die Kinder eintippen, und schon gibt es die richtige Lösung und das nächste Klangdiktat. Gut 200 Fachleute und Lehrerinnen und Lehrer haben sich heute in Goldau Computerschule erklären. Die Mehrheit ist davon überzeugt, dass sie nur so die Schülerinnen und Schüler abholen können.
Die Schule muss sich anpassen, quasi den gesellschaftlichen Gegebenheiten, dass die einfach auch daheim auch verfügbar sind. Dann müssen sie auch der Schule verfügbar sein.
Ich denke, es ist eine Realität, wo wir nicht drum herum kommen.
Ich finde es einfach ganz wichtig, dass unsere Kinder mit dieser Technologie aufwachsen und die auch in der Schule nutzen können und sich auch vor allen Dingen damit sie mit der Medienkompetenz bekommen.
Ich habe vorhin einem Kollegen gesagt, für mich ein kleines Beispiel, das Heft, das Deutschheft. Das ist daheim oder das ist eine Schule. Wir können nicht Computer einfach in der Schule haben, daheim steht nichts zur Verfügung. Also dort muss es schon ein bisschen sichergestellt werden, dass nachher daheim der Zugang auch da ist.
Kritische Stimmen hat es kaum gegeben. Einzig ein Gymi-Lehrer hat es Bedenken gegeben, dass der Druck auf die Schüler mit Computer noch mehr könnte zunehmen.
Man ist rund um die Uhr konfrontiert mit Aufträgen von Lehrpersonen, Aufträgen von Kollegen, wenn man am Arbeiten ist. Das ist vermehrt, weil es einfach verfügbar ist, rund um die Uhr. Am Abend um 10 Uhr ein Mail von Lehrern, man muss das und das noch gelesen haben. Und am anderen Tag muss man das mitgenommen haben oder muss es parat haben.
Computer und Handy, sei es im Schulzimmer oder daheim bei den Hausaufgaben, Die Entwicklung lässt sich nicht mehr aufhaben. Das war heute der Grundtenor des Galdau an dieser Tagung der Pädagogischen Hochschule. Die technische Entwicklung beobachten und mit verschiedenen Projekten fördern, das macht Beat Döbeli, Dozent der Hochschule. Andrea Keller hat mit ihm über Vor- und Nachteile geredet.
Beat Döbeli, Computer hat es heute schon fast in jedem Haushalt. Das Handy haben wirklich schon fast alle Leute, Erwachsene und auch immer mehr Kinder. Wieso muss jetzt die Schule ausgerechnet auch noch auf den Zug aufkumpen und sagen, wir wollen jetzt das auch noch?
Die eine Frage ist, dass überhaupt das müssen? Sondern Computer sind halt heute so alltäglich wie Papier und Bleistift, also gehört das auch in die Schule. Und ich denke, es ist eine Herausforderung für die Schule, aber es bringt auch neue Möglichkeiten.
Kritik daran ist beispielsweise, Kinder sollen doch lieber in Ruhe lernen, lässt man wenigstens in der Schule Computer und all die Gadgets draussen und dann können sie sich konzentrieren. Ist das nicht auch einfach eine Ablenkung?
Da gibt es Verschiedenes dazu zu sagen. Zum einen ist es so, die Geräte werden nicht dauernd eingesetzt werden. Nur weil wir überall Bleistift rum haben oder weil immer die Wandtafel im Schulzimmer ist, brauchen wir auch nicht immer die Wandtafel. Und zum anderen gehört es doch heute gerade dazu, dass die Kinder lernen, mit diesen Ablenkungen umzugehen. Wenn wir in der Schule einfach eine heile Welt machen, dann lernen sie nicht, wie man kann lernen, während man das Ablenkungspotenzial dabei hat. Sondern sie müssen damit umgehen, die Geräte nicht nur als Spiel- und Freizeitgerät sehen, sondern lernen, wie kann man sie sinnvoll auch zum Lernen einsetzen.
Es geht ums One-to-One-Computing, also dass jedes Kind einen Computer oder ein Handy, ein Smartphone hat. Sie haben bei Ihrem Vortrag gesagt, das ist ein wesentlicher Unterschied, also etwas wirklich anderes als jedes zweite Kind oder jedes dritte hat eins. Was ist denn das Spezielle daran, dass jedes Kind eins zur Verfügung hat?
Vielleicht muss man sich überlegen, wie der Unterricht wäre, wenn nur jedes zweite oder dritte Kind ein Schulbuch hätte oder nur jedes dritte Kind einen Bleistift hätte. Erst wenn jedes Kind ein Gerät hat, das ihm selber gehört und es jederzeit dann kann brauchen, wenn es das Gefühl hat, es ist sinnvoll, erst dann kann man es wirklich in den Alltag integrieren.
Sie haben auch gesagt, ja, allenfalls ist eine Möglichkeit, dass in Zukunft nicht mehr die Schulen iPhones oder Computer stellen, sondern dass die Kinder eben das mitbringen. Ist das nicht auch gefährlich, dass die Kinder, die das zuhause eben nicht haben, dann nebenaus fallen?
Da müssen wir sicher dafür sorgen, dass alle Kinder die Möglichkeit haben, mit so Geräten zu arbeiten. Aber wir sind im internationalen Vergleich das Land, das am meisten ausgibt für Computer pro Kopf. Und die meisten Kinder haben so etwas und die Geräte sind sehr oft leistungsfähiger als das, was die Schule sich posten kann. Also ist die Frage, soll man nicht das Potenzial nutzen? Und die Kinder, die dann noch kein Gerät haben, denen stellt man eins zur Verfügung.
Beat Döbeli, wenn jetzt eine Schule sagt, und wir wollen das integrieren, wir wollen damit arbeiten, wo liegen denn die Probleme? Was ist die Schwierigkeit beim Umsetzen?
Dann ist die Schwierigkeit beim Umsetzen beispielsweise die Lehrpersonen. Die müssen, auch wenn sich der Unterricht nicht grundlegend ändert, müssen die Lehrpersonen offen sein. Sie müssen zulassen, dass Kinder plötzlich mit diesen Computern selber Sachen machen können. Es gibt sicher heutzutage immer noch finanzielle Fragen, die geklärt werden müssen. Es gibt rechtliche Fragen. Also wenn man es dann wirklich umsetzen will, gibt es noch einige Herausforderungen.
Und auf der älteren Seite, wie reagieren die Eltern darauf, dass ihre Kinder plötzlich vermehrt mit Computer und Handy arbeiten?
Meistens sehr positiv. Also man hat selten Probleme, Freiwillige zu finden für solche Projekte, sondern Eltern haben das Gefühl, Molders ist etwas Wichtiges und sie sind positiv überrascht, oh, die Schule nimmt sich dem Thema an. Sehr oft wissen die Eltern zwar, dass es eine Herausforderung ist, aber sie sind zum Teil selber ein bisschen überfordert, ja, was passiert jetzt eigentlich? Und dann ist es für Eltern entlastend, wenn sie wissen, aha, die Schule nimmt sich dem Thema auch an und sagt nicht einfach, wir verbieten das Zeug, wir haben nichts damit zu tun, das ist Aufgabe der Eltern.
Wir haben jetzt die Lehrpersonen angesprochen, die sich umdenken müssen, wie die Eltern reagieren.
Ja.
Die Kinder, das sind ja eigentlich die Hauptpersonen in der Schule, wie reagieren die darauf?
Am Anfang euphorisch und nach zwei Wochen ist es vorbei. Es ist alltäglich.
Der Beat Döbeli, Professor an der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz zu Galdau. Wer sich für einzelne Vorträge oder Workshops von der heutigen Tagung interessiert, es ist ganz dem Thema entsprechend alles im Internet aufgeschaltet, mit Bild und Ton unter paz.ch. Im Luzerner Stadtrat seine Fasnachtspläne in Sachen Ordnung geht zu reden. Vorgesehen sind Verpflegungszonen, ein Depotsystem für Fläschli oder Besteck. Dazu werden die Ströme von den Geugeln im Einbahnsystem über den Rathaussteig gereiset. Vor allem Guggenmusiker haben Mühe mit den neuen Vorschriften, die sie Geugen unnötig in die Schranken weisen. Einer, der die Luzerner Fasnacht und vor allem Guggenmusiker gut kennt, ist Max Lehmann. Er war über 20 Jahre lang Tambourmajor von der Fritschenmusik und auch Präsident der Vereinigten Guckenmusiken. Der Thomas Heb hat mit dem 63-jährigen Max Lehmann über die neu geregelte Luzerner Fasnacht geredet.
Max Lehmann, Verpflegungszonen, Depotsystem, zunehmende Regulierung an der Fasnacht. Wie kommt das bei Ihnen so an?
Ja, eigentlich nicht sehr gut, weil ich habe immer noch das Gefühl, die Luzerner Fasnacht hat immer noch etwas so Loses, also etwas, wo aus dem Bauch rauskommt und nicht nur immer im Kopf innen ist. Sie hat eine grosse Vielfalt. Das ist mal der eine Teil. Ich verstehe schon, dass man Sicherheitsmassnahmen muss machen. Aber auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass man mit solchen Sachen, durchdringt. Weil da hat es viel zu viele Leute rum, die sich eigentlich da nicht unterordnen lassen. Und darum glaube ich auch, dass man da mit einem immens grossen Aufwand etwas müsste betreiben, wo letztlich denen eigentlich nicht hauen würde, oder?
Haben Sie das Gefühl, Fasnacht ist doch nicht so ganz vergleichbar mit anderen Grossanlässen, wie zum Beispiel einem Luzernerfest?
Absolut nicht, weil die Feste, die werden vorbereitet, die Feste, die haben klare Rhythmen, die Feste haben auch eine klare Organisation, das ist die Luzerner Fasnacht nicht. Dort fängt man am Morgen an, am Donnerstag am Morgen, oder? Und das hört irgendwann meistens alle Mittwoch auf, und auf jeden Fall von meiner Seite, von der Gucker-Szene her, und dort kann man einfach nicht so regulieren, wie das jetzt einfach der Fall wette gemacht werden. Ich persönlich habe natürlich auch Mühe, dass man auf Kosten von der Fasnacht oder an jedem Mecken, der Geld verdienen, sei das jetzt halt auch in der Restaurant oder sei das halt im Freien, sei das mit der Verpflegung.
Die Verpflegungszonen sind ein bisschen sinnvoll aus Ihrer Sicht. Jetzt, wenn Sie sagen, es ist auch viel Geschäft gemacht worden mit der Fasnacht.
Ja und nein. Oder? Also ich denke, ich persönlich habe ein bisschen Angst, oder, dass es dann wirklich einfach ein so organisiertes Fest wird, oder, dass man dann nachher wirklich nur, dort kann man essen, dort kann man trinken, dort kann man spielen, dort kann man, Fasnacht geniessen. Und für mich geht so ein bisschen die Fasnacht kaputt. Ich glaube eben auch nicht der Aufwand von der Seite von der Behörden, dass man so etwas einfach in Kanäle hineinleiten kann. Und dort glaube ich auch, dass irgendwo die Spontanität, die Fasnacht noch hat, dass sie dort dann nachher langsam kaputt gemacht wird.
Man hat ja Fasnacht schon verschiedentlich gesagt, jetzt ging es dezent, wo da die ersten Musikwege gekommen sind, wo nur noch Musik ab Konserven abgelassen haben, aber Fasnacht gibt es immer noch.
Ja, sicher. Also ich glaube, wenn ich, also selbst ich, die nicht mehr so wahnsinnig aktiv mache, irgendein Herzpöpperchen ist halt immer da. Und Luzerne hat das im Blut drin. Und wenn ich die Guckenmusiker heute sehe, die jungen Leute, die dort mitmachen, finde ich das ein wunderbares Ventil, wenn man in so einer Musik, die dann halt ihre inneren Strukturen auch hat und das Gefühl von Zusammengehörigkeit gibt, ist doch das etwas Wunderbares. Also die Fasnacht wird nicht sterben.
Der Max Lehmann, Könner von der Luzerner Fasnacht, über das Gestürm um die neuen Regeln für die Luzerner Fasnacht. Regionaljournal Zentralschweiz, wir kommen zum Regitipp. Das Theater Stanz bringt in seiner neuesten Produktion den Roman «Tschatmat-Bauern» von Karl Albert Losli auf die Bühne, das als Uraufführung. Der Losli gilt als eigentlicher Urvater vom Schweizer Krimi. Der Dario Pelosi hat mit dem Regisseur von der Stanzer Theaterproduktion, mit dem Hannes Leo Meyer, geredet und wollte wissen, wie er auf den Theaterstoff «Tschatmat» gekommen ist.
Es ist ein Roman, der in der Schweizer Literatur eigentlich unterwegs ist. Der Losli selber als Autor ist nach wie vor ein bisschen ein versteckter, oder man hat ihn ein bisschen versteckt, Autor. Aber wenn man sich, sagen wir, für Schweizer Autoren interessiert, und vor allem, wenn man sich auch dafür interessiert, für erste Kriminalgeschichten, also Vorfahren vorm Glauser, dann kommt man unweigerlich zu Schatmattbauern und natürlich dann auch zum Losli.
Sie sagen jetzt, bei Schweizer Krimi kommt einem Glauser in Sinn, weniger gerade Losli. Wer war denn die Figur gewesen, der Karl Albert Losli?
Ich finde es eine sehr bemerkenswerte Persönlichkeit, rein als Person schon. Sehr eine schwere Jugend gehabt, Verdingkind, Heimerfahrungen, Gefängnis. Und hat sich dann eigentlich fast autodidaktisch aufgeschafft zu einem wirklich sehr virulenten, sehr initiativen, sehr eigenwilligen Autor, Zeitgenoss und auch Kämpfer eigentlich für das Gute, respektive gegen soziale Missstände, sehr gut geschrieben. Mundart und Deutsch. Und ich finde, das könnte ein Vorbild geben wieder für heutige Jugendliche, wie man so quasi mit der eigenen Biografie und mit der aktuellen Welt kann umgehen.
Hannes Leo Meyer, ganz kurz, um was geht es in dem Stück?
Es ist ein Widerstreit zwischen der jungen und der alten Generation. Es ist ein Widerstreit zwischen, wie geht man mit Verletzungen in der Vergangenheit um. Und letztendlich ist es eigentlich das Aufeinandertreffen vom ausgekochten Bösen mit dem vermeintlich Guten. Und darin stellt sich eigentlich die Frage, reicht es zum Gutsein einfach gut sein?
Das Theater Stanz führt das Stück als Uraufführung auf. Das heisst, man hätte den Romanstoff müssen in eine Theaterfassung bringen. Das stelle ich mir relativ aufwendig und kompliziert vor. Wie haben Sie das gemacht?
Also es gibt schon eine Theaterfassung, die ist mir aber ein bisschen zu wenig an der Hauptfigur dran gewesen, vor allem dort, wo die Hauptfigur dann wirklich in Schieflage geraten, kann man sie nicht mehr weiter begleiten. Und ein wichtiger Punkt in diesen anderen Fassungen kommt eigentlich der Widersacher von Fritz, von dem jungen Schadmattbauer, der tritt nie auf. Und die Begegnung zwischen diesen beiden Widerstreitern, die hat mich sehr interessiert. Und es ist dann eine Arbeit, den Roman genau zu lesen, zu schauen, weil es sind theatrale Mittel, einen guten Autor zu finden. Und im Simon Ledermann haben wir das.
Die Uraufführung vom Stück «Schatmatt» vom Theater Stanz ist morgen Abend am 8. Insgesamt sind 18 Aufführungen geplant. Und Vorrang auf morgen noch wieder für spannende Geschichten quer durch die Schweiz.
Regional diagonal, die Woche quer durch die Schweiz. Morgen geht es um mysteriöse Skilehrer zu Zermatt. Niemand kennt es, sie tauchen auf und wieder ab. Die einheimischen Skilehrer fürchten um ihren Ruf und ums gute Geschäft. Politik zwischen Wäschmaschinen und Bügeleisen. An der Mustermesse zu Basel präsentieren sich auch Parteien. Ein Novum für die Schweiz. Und das Quietschtram Nummer 6. In Bern haben sie mit dem blauen Bändli und der Nachtruhe ein Problem. Jetzt löst man es unter anderem mit Bus. Regional diagonal, morgen Mittag nach den 12 Uhr Nachrichten, hier auf DRS1.
Regionaljournal Zentralschweiz, es ist 3:06. Das Wichtigste vom Tag noch ist mit dem Thomas Heb.
Eckla in der Ostschweizer Gemeinde Feusisberg. Der Gemeindepräsident Josef Theiler tritt per sofort zurück, nach nur 8 Monaten im Amt. Im Gemeinderat herrscht ein Misstrauen und es sei keine konstruktive Zusammenarbeit möglich, ist seine Begründung. Der parteilose Josef Theiler ist letzten Frühling als Quereinsteiger Gemeindepräsident geworden. Die Ersatzwahl ist dann wahrscheinlich im Mai. Die NEAT ist gut im Fahrplan. Der Gotthard-Basistunnel wird ein Jahr kleiner als geplant fertig, nämlich schon 2016. Das hat heute Alp Transit Gotthard AG noch einmal gegenüber der NEAT-Aufsichtsdelegation bestätigt. Noch diesen Sommer wollte man mit dem Einbau von der Bahntechnik von Norden her starten. Wie viel Computer braucht es in der Schule? Die Antwort auf diese Frage ist heute in Goldau an einer Fachtagung für Pädagogen klar gewesen. Pro Kind ein Computer. Jedes Kind hat künftig ein eigenes Gerät, Laptop oder Handy, um ins Internet zu kommen. Die technischen Geräte sollen den Unterricht ergänzen, Bücher und Schreibzeug gäbe es gleich noch. Die Engelbergerin Dominique Gysin ist an der Ski-WM heute bei der Superkombination von Platz 4 gekommen. Nach der Abfahrt ist sie noch dem zweiten Rang gelegen. Mit ihrer Leistung ist sie aber trotzdem zufrieden gewesen. Ihre Kollegin Dönis Feurobig, ebenfalls aus Engelberg, ist auf den 6. Schlussrang gekommen.
Zum Wetter mit den Informationen von der Sabine Balmer von SF Meteo.
Morgen erwartet diesen sonnigen Start des Wochenende. Am Morgen hat es nur vereinzelt ein paar Nebelfelder. Dazu ist es aber noch kühl, Temperaturen liegen am Morgen knapp unter 0 Grad. Bis am Nachmittag wird es aber dann wieder mild, mit rund 11 Grad zu Luzern und Zug. Auf der Melchseefrutt wird es 4 Grad. Am Nachmittag ziehen dann langsam ein paar Wolkenfelder auf. Die Bewölkung ist am Sonntagmorgen vorübergehend etwas dichter und kann die Sonne ab und zu abdecken. Im Laufe des Tages wird es aber dann wieder sonniger. Auch die Temperaturen kommen am Sonntag wieder knapp über 10 Grad raus.
Regionaljournal Zentralschweiz. Für die Sendungen verantwortlich war diese Woche Thuli Stauder. Mein Name Karin Portmann. Hier auf DRS1 geht es jetzt gerade weiter mit dem Echo der Zeit und mit den neuesten Entwicklungen in Ägypten.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.